Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Das hier ist kein bräsiges Bildungskolleg, sondern eine bunte Sendung über Lernen in Bewegung. Nicht nur körperlich, auch mental, also zwischen den Ohren. Es geht nicht um Vormachen, Nachmachen, Maul halten, sondern um sinnliches Lernen. Mit Emotionen, mit intensivem Erleben. Jeden fünften Mittwoch hier bei LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Diesmal liegt unser Schwerpunkt auf dem Thema Weiterbildung. Im Mittelpunkt stehen dabei Lernprogramme unter freiem Himmel, also all das, was unter den Begriffen Erlebnispädagogik und Outdoor-Training firmiert. Dazu erfahren wir gleich mehr von unserem ersten Gesprächspartner, einem ausgewiesenen Experten auf diesem Gebiet. Im Anschluss daran kommt der Leiter einer Berufsschule zu Wort, der im Rahmen einer Fortbildung, in denen, wie es so schön heißt, Outdoors unterwegs war. Und schließlich werfen wir einen Blick auf die öffentlich geförderte Weiterbildung, also das, was von der Arbeitsagentur und den Jobcentern mehr schlecht als recht finanziert wird. Und last but not least ist Xaver Stich wieder mit seiner Kolumne zu Gast. Er hat sich Gedanken zum Umgang mit Risiken gemacht und kriegt dabei hoffentlich die Kurve von den Gefahren der Londoner Themse im 19. Jahrhundert zu aktuellen Schulfahrten, die ja mitunter auch recht abenteuerlich sein können. Wir starten also mit den Themen Erlebnispädagogik und Outdoor-Trainings. Darüber sprachen wir mit Werner Michel, Professor AD, an der Technischen Hochschule Nürnberg und der Universität Luxemburg. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesen beiden Themen und hat dazu eine Reihe von Fachbüchern verfasst und herausgegeben.
Vor unserem Gespräch habe ich mich ja bemüht, verschiedene Outdoor-Anbieter zu bekommen für Interviews. Aber das ist mir nicht gelungen. Die sind entweder im Ausland unterwegs oder sind in der Fortbildung, machen Trainings. Scheint ja ganz gut zu laufen bei den Outdoor-Anbietern.
Es läuft bestimmt ganz gut. Wobei man jetzt sagen muss, im November ist vielleicht Torschlusspanik, denn im Winter läuft wenig. Also schauen die Leute, dass sie einen Kalender vollkriegen bis Mitte, Ende November und noch Trainings haben. Und dann danach ist, glaube ich, mal so eine längere Zeit Pause. Also das lässt sich vielleicht so erklären.
Outdoor-Training und Erlebnispädagogik. Was unterscheidet die beiden eigentlich? Also wie kann man das definitorisch dann auseinanderhalten?
Also ich habe ja Pädagogik studiert und habe da gelernt, dass sich die Pädagogik mit Erziehung beschäftigt. Und von daher ist die Zielgruppe der Erlebnispädagogik meines Erachtens sind Kinder, Schüler, Auszubildende, also junge Menschen bis zu dem Alter von etwa 27 Jahren. Und Outdoor Training ist meines Erachtens eben zugeschnitten auf erwachsene Menschen, die im beruflichen Zusammenhang stehen. Die Methoden sind durchaus ähnlich, also das von daher, glaube ich, sieht man den Unterschied nicht, aber in der Zielgruppe sieht man den Unterschied und bei dem einen geht es doch eher um berufliche Dinge und in der Lebenspädagogik geht es mehr um Erziehung, Entwicklung, Bildung.
Das ist ja verrückt, wie sich dann teilweise so Begriffe dann irgendwie verselbstständigen. Wenn man jetzt beispielsweise bei YouTube Outdoor-Training eingibt, dann kriegt man so die ersten 20 oder 30 Treffer. Das sind dann immer Leute, die irgendwie mit schweren Gewichten und entsprechenden Körpern dahinter irgendwo in der Natur, also beziehungsweise so in Parklandschaften dann umherturnen. Also so in der breiten Öffentlichkeit ist offensichtlich dieser Begriff Outdoor-Training nicht so richtig angekommen.
Ja, das glaube ich auch. Da gibt es viele Klischees, glaube ich. Das wird so gerne verwechselt mit Survival und was weiß ich, besondere Ernährung mit Würmern oder irgendwas. Ja, das ist alles abstrus. Oder es gibt auch so viele Reiseprojekte offensichtlich, aber eigentlich ist es ganz was Banales, dass man sich einen guten Ort sucht, sei es eine Bildungsstätte oder ein Hotel, das irgendwo naturnah liegt. Und wo man halt draußen Aktivitäten macht, inzwischen ist eher die Gefahr, dass man sozusagen auf der Wiese bleibt vom Hotel oder wenn es regnet sogar reingehen kann. Also von daher sind das Lernprojekte, die man macht, draußen im Freien, manchmal gewürzt mit kleinen natursportlichen Aktivitäten wie Klettern, Abseilen, Hochseilgarten oder ja, so Freiklettern ist schon mal was Schönes. Also das, glaube ich, ist dann der große Normalfall und der Rest ist die Ausnahme. Das Survival-Training ist eine große Ausnahme und bringt auch nichts, weil es geht ja im Grunde um berufliche Zwecke und es geht ja nicht um Vergnügen. Und bei Reisen ist es genau das Gleiche eigentlich. Das ist dann vielleicht eher so eine Art Event oder Incentive, aber es hat mit Outdoor-Training dann wenig zu tun.
Ja, es gibt ja so in der Szene doch diesen bösen Begriff der sogenannten Parkplatzpädagogik. Ja. Dass man immer weiter weggeht, jetzt wieder von Naturlandschaft, soweit es sowas überhaupt noch gibt. Ist ja eigentlich bei uns alles Kulturlandschaft. Und dass man natürlich immer weniger aufwendig dann mit Rüstzeiten, mit Anfahrtszeiten das Ganze jetzt am Tagungshaus daneben in dem kleinen Wäldchen oder auf dem Rasen macht. Die echten kernigen Outdoor-Trainer, die ja meistens irgendwie Bergführer waren in ihrem früheren Leben oder Seeleute, die sprechen dann von der Parkplatzpädagogik. Was ich eigentlich ganz toll finde.
Ja, es ist eigentlich ein Begriff, der es ganz gut trifft, einerseits. Aber es gibt aber auch Vor- und Nachteile bei dem Ganzen. Der Vorteil ist ja, dass man diese Dinge, diese Lernprojekte, dass man die eigentlich überall machen kann. Mit wenig Aufwand in der Regel. Es gibt ja inzwischen ein paar neue Publikationen, so Simple Things, wie kann man mit ganz einfachen Methoden ganz effiziente Ergebnisse erzielen. Das ist der große Vorteil, finde ich. Der Nachteil ist schon, dass es immer weiter weggeht von der Natur, immer näher rangeht und ans Hotel und auch dann reingeht ins Hotel und damit so auch eine gewisse Freiheit verloren geht. Ich glaube schon, dass es ein bisschen schade ist, wenn diese Bildungshäuser in naturnahen Umgebungen sind, dass man dann die Natur überhaupt nicht mehr richtig nutzt. Also man könnte auch kleinere Aktivitäten wie Orientierungstouren machen, kleine in den Mittelgebirge, und auch mal in den Regen reinkommen etc., das würde der Szene schon ganz gut tun. Und es ist eine Gefahr, dass es sich wirklich dann so konzentriert auf Hotel und die Wiese vorher. Und da haben die Kritiker schon recht, meines Erachtens. Übertreiben muss man es aber nicht, weil diese Methoden nach wie vor äußerst effizient sind.
Jetzt fangen wir doch mal an bei der Erlebnispädagogik, also das, was jetzt sich bezieht auf Kinder und Jugendliche. Und ich habe da in einem Buch gelesen, folgende Definition: Unter Erlebnispädagogik verstehen wir eine handlungsorientierte Methode, in der durch Gemeinschaft und Erlebnisse in naturnahen oder pädagogisch unerschlossenen Räumen neue Raum- und Zeitperspektiven erschlossen werden, die einem pädagogischen Zweck dienen. Das klingt ja erstmal ziemlich abstrakt. Vielleicht versuchen wir da mal Butter bei die Fische zu geben.
Ja, das ist jetzt so der klassische Versuch, so die Essenz in einem Satz zu sagen. Man könnte es aber auch einfach umschreiben, wäre auch nicht schlecht. Dass man sagt, es gehört dazu, die Natur gehört dazu, das Draußensein unter freiem Himmel gehört dazu. Es gehört dazu, die Herausforderung, so auf physischer Ebene, also körperliche Herausforderung, auf psychischer Ebene und auf sozialer Ebene, dass eine Gruppe unterwegs ist draußen. Dann kommt man der Sache schon viel näher, wenn man sagt, es ist unter freiem Himmel, es ist eine Herausforderung, es wird reflektiert, es wird festgehalten, was man gelernt hat, es wird ein Transfer geschaffen. Dann, glaube ich, klingt es ein bisschen einfacher. Das ist damit auch gemeint, glaube ich. Es gibt inzwischen eine ganze Latte von Definitionen der Erlebnispädagogik. Vielleicht, die Leute bemühen sich halt um sprachliche Genauigkeit, ist ja vollkommen in Ordnung, aber wenn man es genau nimmt, kann man sagen, ist wurscht. Es ist gute Pädagogik.
Sehr gut, sehr gut. Okay. Die Erlebnispädagogik, wo findet sie statt? Natürlich jetzt in Kultur- und Naturräumen, aber wer macht sie eigentlich? Also, vor einigen Jahren oder sagen wir mal vor einigen Jahrzehnten war es ja so, dass also gerade Schule und Erlebnispädagogik, das waren ja irgendwie Begriffe, die nichts miteinander zu tun hatten. Aber da hat sich ja so ein bisschen was verändert. Also es ist ja nicht nur so, dass jetzt irgendwie die Alpenvereinsjugend oder die Pfadfinder Erlebnispädagogik praktizieren, sondern es geht ja in alle möglichen Bereiche in der Zwischenzeit rein.
Also das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil begonnen hat sie in der Schule, nämlich Kurt Hahn in Salem. Da hat sie begonnen eigentlich, die Erlebnispädagogik. Und lange Zeit war sie weit davon entfernt. Sie ist im Grunde in den 90er Jahren wieder hochgekommen in der offenen Jugendarbeit eigentlich.
Aber jetzt halten wir das nochmal fest. Salem, das ist die Schule Schloss Salem und das ist Kurt Hahn, der hat quasi da dieses...
Er gilt so als der Vater der Erlebnispädagogik.
Der das damals gegründet hat, genau. Lang ist her. Wann war das?
In den 20er Jahren. Also kurz nach dem Ersten Weltkrieg war das, ja. Der hat diese Erlebnispädagogik genannt, diese Erlebnistherapie. Darf man nicht verwechseln, da ist keine Therapie gemeint, sondern es ist die Therapie der Gesellschaft gemeint durch gute Pädagogik. Also es begann dort sozusagen und ist dann über die offene Jugendarbeit, vor allem dann über die Heimerziehung, so wieder aus die Schleife gedreht und jetzt ist sie wieder angekommen an der Schule.
Aber das war ja dann ziemlich konservatives und fast so reaktionäres Konzept damals in den 20er Jahren. Also Kurt Hahn oder elitär, sagen wir mal so. Ja, es ist nicht ziemlich elitär, ja, also da ist quasi die breite Masse der Kinder und Jugendlichen eigentlich ausgeschlossen sind?
Also ist kompliziert, weil also jetzt so private Schulen wie Salem oder auch gibt eine ganze Reihe von Internaten, die haben immer finanzielle Schwierigkeiten. Die müssen immer sozusagen ein Klientel haben, das Geld hat. Und auch bei Kurt Hahn ist es bald schon eingeführt worden, so Robin Hood-Prinzip, dass 90% oder 80% müssen mehr bezahlen, damit 20% arme Schüler auch unterkommen. Das muss man ihm zugute halten, sage ich mal. Natürlich hat er einen Elite-Gedanken gehabt, ohne Zweifel. Er wollte erziehen zur Demokratie, zu einer wertkonservativen Demokratie, muss man schon sagen. Reaktionär, naja, vielleicht war es auch ein bisschen. Ich habe ja zu Hause auch noch Filme, Originalfilme von Kurt Hahn, die ich aber an der Hochschule nie hergezeigt habe, weil die einfach unerträglich pathetisch sind. Das hört man nicht aus. Also von daher, ja, aber er musste immerhin 33 emigrieren und er war schon einer, den man eher besser als wertkonservativ bezeichnet. Inzwischen gibt es gerade in München gibt's zwei Leute oder zwei Einrichtungen, die ich gut kenne. Das Pädagogische Institut in München, das ja die Zielgruppe Lehrer und Lehrerinnen hat, die eine gute Ausbildung dort machen, erlebnispädagogisch. Und auch die Regierung von Oberbayern bietet also ein tolles Programm an für Lehrerinnen und Lehrer. Und die Programme sind hoch nachgefragt und das sind Multiplikatoren bayernweit. Wenn man jetzt mal recherchieren würde an bayerischen Grundhauptschulen oder so oder Mittelschulen, würde man auf sehr viele Dinge stoßen, die erlebnispädagogisch zu bezeichnen sind. Also von daher ist sie zurückgekehrt in die Schule, Gott sei Dank, muss man sagen. Und bin jetzt ganz zuversichtlich, dass das weiterhin Fuß fasst in den Schulen.
Wir sind zurück bei Radio Lora, bei unserer Sendung Bewegtes Lernen. Und heute habe ich als Gesprächspartner Werner Michel, Experte zum Thema Erlebnispädagogik und zum Thema Outdoor-Training. In den 80er Jahren gab es ja ziemlich viel Widerstand gegenüber der Erlebnispädagogik. Man hat damals gesagt, das ist anti-intellektuell, das ist unpolitisch. Ich habe nachgelesen, Annullierung des Körpers in den nach 68er Jahren, was ich eigentlich ganz schönen Begriff dann auch finde. Also am Anfang war es ja da wirklich schwer, dann auch für die Protagonisten so in der Jugendarbeit dagegen anzukämpfen.
Ich habe 1993 in Nürnberg begonnen, die Professur, und habe da einiges schon publiziert gehabt und war ja ein bisschen stolz drauf, muss man gestehen. Und da gab es dann Kollegen, die dann sehr skeptisch gesagt haben, Herr Michel, das haben wir schon alles gehabt, Lagerfeuer, war schon alles da. Ja. Und die haben auch dann mich geprüft, bin ich vielleicht irgendwie neonazistisch angehaucht, ich bin es nicht, glaube ich. Ja. Also es gab große Widerstände gegen die Erlebnispädagogik. Sie ist mächtig diffamiert worden. Es gab einmal einen Beitrag in einer Fachzeitschrift, der hieß Tarzan-Pädagogik. Ja, ich mag ja Tarzan ziemlich gerne, ja, aber hat eigentlich nichts zu tun mit der Erlebnispädagogik. Also, es mussten ziemlich viele Kämpfe ausgefochten werden. Es ist erstaunlich, wie der Begriff heute integriert ist. Das ist phänomenal. Ja. Im Tatort, in Krimisendungen kommen erlebnispädagogische Projekte vor. Aber am Anfang waren die Widerstände enorm und die Theorie ist hinterhergehängt und die Hochschulen sowieso sind hinterhergehängt. Was aber damals eingeschlagen hat wie eine Bombe, war es in der pädagogischen Praxis. Also in der Heimerziehung, in der offenen Jugendarbeit, überall hat sich die Erlebnispädagogik ausgebreitet. Also die Praxis hat den Weg freigeschaufelt sozusagen für die Theorie. Inzwischen hat es nachgezogen und inzwischen gibt es eine ganze Latte von hervorragenden Hochschullehrern, die auch was von der Praxis verstehen und von der Theorie verstehen.
Ja, Werner, du bist ja nicht jetzt irgendwie so der geborene Professor, sondern du hast ja dann direkt auch mit den Aktivitäten was zu tun gehabt. Du hast mir mal irgendwas erzählt von damals, als du gearbeitet hast, irgendwie war das in einem Jugendheim oder Jugendhaus und ihr seid dann, ihr habt die Kanus dann irgendwie auf die VW-Busse aufgeladen. Wie war das dann nochmal?
Es war damals eine schöne Aktion, die ich oft auch beschrieben habe, dass ich irgendwann mal drauf kam, weil meine Jugendlichen damals so geträumt haben von Kanada.
Was war das? War das ein Jugendzentrum?
Das war ein Jugendzentrum in Pullach draußen, ja, vom Kreis Jugend in Münchenland. Und da gab es viele Jugendliche, die haben geträumt von Kanada. Eine Blockhütte in Kanada und sich von rohem Bärenfleisch ernähren. Und gelegentlich werden die Frauen mal eingeflogen, müssen aber dann wieder weg und so. Und dann dachte ich mir, wir könnten doch mal einen Kanada-Vortest machen und habe gesagt, Leute, wir könnten doch mal im Winter einfach in die Berge gehen, bauen unser Iglu oder Schneeloch und machen wir mal ein Wochenende in den Bergen mit ganz einfachen Mitteln. Haben wir gemacht und war sehr erfolgreich, war schön. Wir haben wirklich dann auch in so einem Schneeloch geschlafen und das war super gut. Und als wir dann nach Hause kamen, erstens wollten die nicht mehr nach Kanada, ne, das war auch klar. Und zum Zweiten habe ich gemerkt, unsere Beziehung hat sich total verändert, verbessert. Ja. Das war für mich einer der Startschüsse für die Erlebnispädagogik eigentlich. Da habe ich noch von dem Begriff noch gar nichts gewusst eigentlich, also habe es einfach gemacht sozusagen. Und dann bin ich dann irgendwann mehr auf Antwort bauen gestoßen und so weiter. Und dann gab es so ein Forum Erlebnispädagogik in Bayern. Es lief dann so rund.
Outward Bound müssen wir kurz erklären.
Outward Bound ist basiert auf den Ideen von Kurt Hahn, der als er emigriert ist nach England und Schottland, auf den Begriff kam, Outward Bound. Es ist also aus der englischen Seemannssprache, das zum Ablegen bereite Schiff. Und da hat er gesagt, das ist ja genau eigentlich die Metapher für meine Pädagogik. Denn der Kurt Hahn wollte die jungen Menschen begleiten in der Pubertät, wo es auch Winde und Wellen und Stürme gibt. Und daher hat er gesagt, ich nenne meine Pädagogik Outward Bound. Sehr erfolgreich gewesen und hat sich dann sehr schnell verbreitet, sowohl in England, also aber auch in den ganzen Commonwealth-Ländern und über die ganze Welt. Und inzwischen gibt es 40 Länder der Erde, die Outward Bound Bildungshäuser haben. Also, und auch in Deutschland gibt es Outward Bound und gab es Outward Bound. Und das war damals, das war so wie früher die Stones und die Beatles die einzige richtige Rockband waren, so war Outward Bound sozusagen der einzige Träger der Erlebnispädagogik. Inzwischen hat sich das extrem relativiert.
Schauen wir doch mal die Szene an in Deutschland oder auch in München, beziehungsweise im Großraum München. Was gibt es da? Also wo sind so die großen Anbieter, wo gibt es jetzt, gibt es ein Nord-Süd-Gefälle beispielsweise?
Also das gab es mal, das Nord-Süd-Gefälle, glaube ich, früher gab es das durch Outward Bound, weil im Süden waren ja zwei Bildungshäuser von
Outward Bound. Also das heißt Süd-Nord-Gefälle dann in dem Fall?
Süd-Nord-Gefälle, inzwischen gibt es das nicht mehr. Die Szene ist extrem bunt, wenn man da eine Landkarte sich vorstellt, da gibt es also wirklich inzwischen so an die 50, 60, 70 gute Träger der Erlebnispädagogik. Es gibt einen Träger, der heißt Erlebnistage, hat immerhin jährlich 30.000 Kunden. Also davon kann man schon leben und das ist schon gigantisch. Im Großraum München gibt es keine großen Träger meines Wissens. Es gibt viele, viele Persönlichkeiten und ein-, zweimal Firmen vielleicht, aber es gibt keine großen Firmen. Die großen Firmen wie Erlebnistage sind verteilt in ganz Deutschland.
Sollte man nicht vergessen, die Alpenvereinsjugend, die ja in München eigentlich ein großer Träger ist, ja. Die jetzt schon seit vielen, vielen Jahren jetzt in dem Feld unterwegs ist und in den verschiedenen Sektionen vor allen Dingen, aber auch jetzt vom Hauptverein, der quasi das Dach bildet von den verschiedenen Sektionen, so heißt es beim Alpenverein, da sehr, sehr aktiv sind. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen könnte, das wäre, dass es im Gauting die Zusatzqualifikation ZQ, Erlebnispädagogik, gibt, wo man als Erlebnispädagogin oder Erlebnispädagoge dann irgendwie auch so eine richtige berufsbegleitende Ausbildung absolvieren kann.
Gauting ist ja Institut für Jugendarbeit vom Bayerischen Jugendring und das ist ein Verbund von Trägern, vor allem von Jugendbildungsstätten in Bayern. Und die sind sehr aktiv in dem Bereich und haben sich wirklich spezialisiert. Also zum Beispiel beim Kreis Jugendring Münchenland gibt es die Jugendbildungsstätte Burg Schwaneck. Das sind wirklich Experten und Expertinnen in Sachen Höhlen. Dann gibt es Babenhausen, da gibt es die Mountainbiker, die haben sogar ein wunderbares Buch gemacht. Es gibt noch Königsdorf, die Jugendbildungsstätte, die haben ein sehr gutes Buch gemacht über Wasseraktivitäten. Also wir haben da wirklich in dem Nahbereich, vor allem die Jugendbildungsstätten, die ganz viel leisten in dem Bereich.
Damit haben wir im Prinzip dann auch schon verschiedene Aktivitäten jetzt ausgemacht. Was fällt uns ein? Klettern, Mountainbiken natürlich, Klettern nicht nur in der Halle, sondern also auch im Freien. Wandern, Radfahren prinzipiell, was haben wir denn noch für Aktivitäten oder also hat sich da was verändert?
Die hat sich was verändert vielleicht insofern, als Radfahren die meisten Träger nicht machen und Mountainbiken, weil es sehr unfallträchtig ist. Und beim Klettern geht es meistens eher um nicht mehr als wie eine Seillänge. Auch sehr viel im künstlichen Bereich, an Klettertürmen, weniger leider am Felsen. Es gibt natürlich ganz viele Niedrigseilgärten und Hochseilgärten, die genutzt werden. Ansonsten ist es das ganze Spektrum von Natursportarten, aber alles in einem Low-Level-Bereich, sage ich mal. Es geht ja nicht darum, dass die Leute jetzt im Klettern ein Vierer, Fünfer klettern sollen oder beim Kajakfahren jetzt gefährliche Wildbäche befahren sollen. Es geht ja immer darum, dass wir über Erlebnis erziehen wollen. Es geht ja immer ums Lernen eigentlich. Also wenn ich manchmal so was sage zum Thema Erlebnispädagogik, dann sage ich, erstmal geht es ja ums Lernen. Wir machen das, damit die Menschen lernen und wir glauben, dass sie erlebnis- und handlungsorientiert am besten lernen. Also es gibt noch andere Methoden, Theaterpädagogik und so weiter, die ich sehr achte, aber das ist halt meine Spezialität der Erlebnispädagogik. Ja.
Es gab in den 70er Jahren bei der Alpenvereinsjugend eine große Diskussion und die ist damit geendet, dass man gesagt hat, und das war dann so ein programmatischer Satz, das Medium ist der Alpinismus. Mhm. Und es gab natürlich dann in der Erwachsenenorganisation einen riesen Aufruhr, dass man jetzt auf die Idee kommt, jetzt die Berge als Medium zu betrachten und nicht als Selbstzweck. Also man geht deshalb in die Berge, weil sie da sind, sondern man nimmt sie als Medium, um zu lernen, um für sich persönlich was zu lernen, um sich, damals hat man noch gesagt, Charaktererziehung, ja. Jetzt würde man sagen, Persönlichkeitsentwicklung, und das steht im Mittelpunkt und insofern ist es einfach ein Spielfeld, wo man sich da ganz gut ausprobieren kann.
Ich glaube, haben wir einen Träger, der, glaube ich, so geworben hat, die Natur ist das beste Lernumfeld, das wir gefunden haben.
Genau.
Ja. Auch ein schöner Satz. Ne? Also es zeigt auch auf, dass es ein Medium ist. Ne? Dass diese Erlebnispädagogik eher eine Methode ist, wo wir Ziele erreichen wollen, die von außen vorgegeben werden.
Den zweiten Teil des Gesprächs mit Werner Michel hören Sie in unserer nächsten Sendung.
Unser heutiges Thema Outdoor-Training spielt nicht nur, wie man meinen könnte, bei Unternehmen eine Rolle, sondern auch bei öffentlichen Institutionen wie beispielsweise den Schulen. Dieter Link ist Schulleiter an der Berufsschule Erding. Er nahm selbst an Trainings und Workshops für Führungskräfte teil, die sich auch unter freiem Himmel abspielten. Im Gespräch mit ihm erfahren wir, was er davon hält.
Herr Link, Sie haben ja vor einigen Jahren zwei Führungsseminare mit Outdoor-Elementen absolviert. Man vergisst ja allgemein schnell, aber ist Ihnen da noch was davon in Erinnerung?
Ja, das ist also schon erstaunlich, weil es ja doch schon sehr lange her ist, dass einem speziell diese Elemente einfach in Erinnerung bleiben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an so eine praktische Kommunikationsübung, die so gestellt war, dass also die Führung mehr oder weniger von den Ausführenden nicht sichtbar war, aber trotzdem kommunizieren musste. Und ich denke, dass das Ganze körperlich durchgeführt wurde, hat diesen Erinnerungseffekt bestimmt gesteigert.
Ja, es waren ja eine ganze Reihe von verschiedenen Outdoor-Elementen, die da gefordert waren. Es war ja quasi dann auch so ein Wechsel von Indoor und Outdoor. Ist das dann eigentlich effizient oder verliert man da nicht wahnsinnig viel Zeit dabei?
Ich habe jetzt, als ich die Frage gestellt habe, habe ich mir einfach gleich mal selber die Frage gestellt, wie ist es denn bei Fortbildungen, wo ich tagelang in einem Sessel sitze und den Vortragenden zuhören. Und dann muss ich feststellen, ja, da bleibt eigentlich gar nicht so viel hängen, weil man selber immer abschweift, weil man vielleicht auch abgelenkt wird, weil man irgendwann mal müde wird. Während also so Fortbildungen, wo Indoor- und Outdoor-Aktivitäten gefordert sind, speziell bei den Outdoor-Aktivitäten, finde ich, ist man halt immer voll gefordert und hat eigentlich kaum Zeit zum Abschweifen. Und dadurch, dass man es mit dem Körper macht, ich sage jetzt mal, fördert man einfach die Erinnerung zusätzlich. Gleichzeitig ist der Kreislauf wieder aktiviert nach einer solchen Outdoor-Aktivität und man kommt dann sozusagen wieder in den Raum und ist eigentlich auch wieder präsenter, weil man einfach fitter ist, weil der Kreislauf hochgefahren ist und weil man fitter ist. Also das wäre so das, was ich dazu sagen kann.
Das waren ja lauter Führungskräfte von Berufsschulen damals. War ja ein Modellprojekt vom Stiftung Bildungspakt Bayern, so im Auftrag vom Kultusministerium. Aber im ersten Moment denkt man sich doch, ja, jetzt ein Führungstraining und man geht dann raus. Man kriegt also jetzt eine Materialliste. Da heißt es Turnschuhe mitnehmen, da heißt es also jetzt wetterfeste Kleidung. Ist man da im ersten Moment nicht ein bisschen irritiert?
Ja, am Anfang ist man vielleicht schon irritiert, aber grundsätzlich, wie stellt man sich denn Führungskräfte vor? Sind das nur Leute, die in Krawatte und Anzug sich bewegen können? Oder sind das nicht auch Menschen wie du und ich, die auch körperlich unterwegs sind, die genauso rausgehen können, die auch, wenn es mal nicht erforderlich ist, einfach mal ganz normale Alltagskleidung oder Sportkleidung anziehen? Ich denke, Führungspersonen müssen doch authentisch sein. Also wenn ich mir vorstelle, als Führungsperson mache ich dann bei sowas per se nicht mehr mit. Ja, was wäre das für ein Eindruck von mir als Führungsperson?
Diese Outdoor-Elemente, die sind ja meistens so zugeschnitten, dass sie zumindest eine gewisse Analogie, eine gewisse Metaphorik haben, bezogen auf Führungssituationen im Alltag, also im schulischen Alltag. Funktioniert denn das jetzt auch so praktisch, dass man sich aus den Erfahrungen, die man da gemacht hat, jetzt einen Transfer schaffen kann in den schulischen Alltag?
Das, was dann letztendlich hängen bleibt, aber nachhaltig hängen bleibt, ist erstens mal, dass wenn ich jetzt mal um einen Führungskreis in einer speziellen Institution spreche, ist, dass die Leute, die diese Institution führen sollen, viel enger zusammenwachsen, sich viel besser kennenlernen und vor allem, was sie nachhaltig lernen, wie wichtig Kommunikation ist. Denn das ist oft etwas, was man leicht vernachlässigt. Aber diese Bedeutung der Kommunikation, und zwar auch der guten, gewinnbringenden Kommunikation, wird hier meines Erachtens sehr gut veranschaulicht, weil man es eben tun muss.
Sie haben ja dann einige Zeit später nochmal einen Workshop gemacht für die Führungskräfte Ihrer Schule. Und da sind auch Outdoor-Elemente mit eingeflossen und es waren auch dann so Kreativteile dabei mit Verkleidung, mit Sketchen und so Theaterelementen. Wie waren denn die Ergebnisse?
Also an was ich mich erinnern kann, das ist, dass wir verschiedene Führungsstile kennengelernt haben, in einer Indoor-Aktivität praktisch präsentiert vom Trainer oder vom Referenten und dass man sich dann sozusagen persönlich aufstellen musste, wo man sich denn selber sieht, was schon mal ganz interessant war, weil ja natürlich alle anderen das schon beobachten und sagt, ja, wo wird sich der denn hinstellen? Und was dann auch noch interessant war, dass dann die Gruppe sagen musste, wo sehe sie denn den? Und das sind so ganz interessante Erfahrungen, weil man sich dann viel besser einschätzen kann.
Die Führungsseminare damals waren ja Teil von Profil 21 im Schulversuch der Stiftung Bildungspakt. Es ging ja unter anderem um die Stärkung der mittleren Führungsebene in Berufsschulen. Jetzt sagen da Kritiker, dass Profil 21 auf der ganzen Linie gescheitert sei. Kultusministerium sagt allerdings, es ist ein Riesenerfolg. Also so kann man es jedenfalls auf der Website vom Kultusministerium nachlesen. Was stimmt denn jetzt nun, Herr Link?
Also unsere Schule hat mit den Themen mittlere Führungsebene und Entwicklung eines Qualitätsmanagementsystems an beruflichen Schulen teilgenommen. Mittlerweile Stand heute ist, alle Berufsschulen in ganz Bayern sind mittlerweile QMBS-Schulen. Das heißt, alle Schulen haben dieses Qualitätsmanagement, das wir damals entwickelt haben, und führen es weiter. Ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht, das kann ich jetzt einfach nicht beurteilen, aber allein die Tatsache, dass es jetzt mittlerweile heute flächendeckend in ganz Bayern ausgebreitet ist, denke ich, spricht ja schon was dafür, dass da auch etwas mit Qualität entstanden ist. Bei der mittleren Führungsebene heißt jetzt mittlerweile erweiterte Schulleitung, ist das Ganze etwas langsamer, aber nichtsdestoweniger trotzdem nachhaltig. Also da ist man momentan dabei. Alle Schulen können sich bewerben, an dem Thema eine erweiterte Schulleitung einzuführen. Da kenne ich jetzt den aktuellen Stand. Es ist noch nicht bayernweit, aber es haben schon sehr viele Schulen sich beworben und sind aktiv dabei, eine erweiterte Schulleitung an den Schulen zu installieren. Natürlich sind viele Themen mitentwickelt worden während Profil 21, die nicht für alle Schulen relevant waren. Ich selber habe ja die Ergebnisse dann angeschaut und habe dann viele Dinge gesehen, wo ich sage, ja gut, für unsere Schule ist das jetzt nicht relevant. Aber um nur ein Beispiel zu nennen, also auch ein kleines Thema, nämlich die Einführung von Teamstunden, die habe ich dankbar aufgenommen und die ist bei mir an der Schule komplett eingeführt. Für mich ist das ein gutes Instrument, um die Teambildung in einem Kollegium zu fördern. Das heißt, ein Team kann sich zu einem Thema melden. Es wird eine Zielvereinbarung mit der Schulleitung und dem Team. Also es sind 2, 3, maximal 4 Lehrer. Und die Motivation ist, dass Lehrer, die sich verpflichten, so ein Team zu bilden, dass diese Lehrer Anrechnungsstunden erhalten. Und das fand ich jetzt einfach mal ein sehr gutes Instrument, um die Teamarbeit in einem Kollegium zu fördern.
Lehrkräfte werden ja eigentlich immer so als Einzelkämpfer bezeichnet und das sind sie auch dann. Sowas wie eine Teamstruktur gab es bis dato in der Schule kaum.
Man muss schon auch sagen, dass unsere Lehrer meines Erachtens zu Einzelkämpfer sozialisiert worden sind an der Institution Schule. Denn stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten in einem Betrieb arbeiten, an dem Sie keinen Arbeitsplatz haben, oft keine Möglichkeit haben, Ihre Unterlagen abzulegen, dauerhaft abzulegen, keinen Platz an einem PC haben. Ja, wo gehen Sie denn dann hin? So wie es heute Lehrer gemacht haben. Sie haben sich ein Arbeitszimmer in Ihrer Wohnung eingerichtet. Ja gut, und wenn Sie dann in Ihrer Wohnung sind, dann sind Sie Einzelkämpfer. Ist halt so. Da muss man halt auch strukturell dagegen arbeiten. Das heißt also, wir haben versucht, jetzt auch immer mehr Arbeitsplätze in der Schule zu schaffen. Wir haben Instrumente gefunden, um Teams zu bilden. Und ich glaube, ein Lehrer, der solche Angebote hat, der wird langfristig darauf zurückgreifen, weil einfach das Arbeiten viel angenehmer ist. Was uns ganz wichtig ist, ist, dass die Lehrer sich regelmäßig Feedback einholen.
Gut, Sie sind Modellschule und ich gehe mal davon aus, aufgrund von meinen Recherchen, dass das mehr oder weniger die Ausnahme ist. Das heißt, wenn man sich da ganz Bayern anschaut und wenn man sich vielleicht auch andere Schularten anschaut, dann kommt ja raus, ich habe da auch mit Personen gesprochen, die sich da wirklich auskennen und da heißt es halt, dass sowas wie Feedback-Kultur wirklich ganz am Anfang steht und wirklich ein ganz, ganz kleines Pflänzchen ist, ist ja offensichtlich bei Ihnen einfach dann ganz gut entwickelt, aber es ist alles andere als wie die Regel.
Muss ich schon mal ganz ehrlich sagen, als ich aus der Lehrerbildung kam, und das ist ja jetzt auch schon 35 Jahre her, gab es auch schon Feedback und ich kann mich gut erinnern, ich habe mir dann den Feedbackbogen selber gestrickt und habe meine Klasse im ersten Jahr befragt. Im nächsten Jahr habe ich es dann schon vergessen und dann ist mir gekommen, oh Gott, das hast du jetzt vergessen. Im nächsten Jahr habe ich dann den Feedbackbogen nicht gefunden, habe keine Zeit mehr gehabt, einen zu machen. Und so, glaube ich, geht es vielen Kollegen. Und das Entscheidende ist, dass die Organisation, die Schule, die Institution Schule, diese Prozesse unterstützt.
Letzte Woche gab es ja wieder eine Landtagssitzung, wo Bildungspolitik eine große Rolle gespielt hat. Es ist ein Gesetzentwurf eingebracht worden von den Grünen. Und es gab erstmal schon wirklich heftige Auseinandersetzungen, die dann jetzt vertagt worden sind in die Ausschüsse, wo man sich dann schon ein bisschen vorstellen kann, was da rauskommt. Was wünschen Sie sich denn von der Bildungspolitik in Bayern?
Ich würde mir einfach wünschen, dass die Rahmenbedingungen, die grundsätzlichen Rahmenbedingungen einfach verbessert werden. Ich habe es vorher schon genannt. Also ich sage jetzt mal einfach nur, den Lehrern Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen, dass das Arbeiten an der Schule einfach attraktiver wird. Also in Erding sind wir 2400 Schüler, aktuell mit der Flüchtlings- und Asylbewerberbeschulung. Und was ich mir schon wünsche, aufgrund dieser großen Zahl und des speziellen Alters, unsere Schüler sind zwischen 16 und 21 Jahre im Wesentlichen alt, dass ein größerer Anteil an sozialpädagogischer Betreuung da ist. Ein Lehrer, muss ich ganz deutlich sagen, ist mit einer individuellen Betreuung von Schülern definitiv überfordert. Der steht in einer Klasse, hat 25 bis 30 Schüler vor sich und wenn der Gong gongt, dann muss er meistens von dieser Klasse in die nächste wechseln. Und wenn da Schüler mit besonderen Anliegen, mit besonderen Schwächen, mit besonderen Problemen drin sind, dann kann sich ein Lehrer in der Regel nicht darum kümmern. Und deswegen ist auch die sozialpädagogische Betreuung an der Schule wichtig und hat für mich einen hohen Stellenwert. Da würde ich mir einfach ein bisschen mehr Ressourcen wünschen für die Schulen.
Unser Sendegebiet schließt ja den Salvatorplatz mit ein. Also wir hoffen mal, dass jetzt der Herr Spänle bzw. der Staatssekretär Eisenreich oder auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter hier im Kultusministerium unsere schöne Sendung Bewegtes Lernen bei Lora München gehört haben. Herr Link, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Unser Hauptthema heute ist die berufliche Weiterbildung. Und in der läuft nicht alles rund, wie uns Gabriele Albrecht-Thum von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft berichtet. Wir besuchten sie im DGB-Haus in der Schwanthaler Straße.
Die Problematik bei der öffentlich finanzierten Weiterbildung über SGB II, SGB III.
Sozialgesetzbuch ist das, glaube ich. Ja.
Sozialgesetzbuch, ganz genau. Da werden die Aufträge per Vergabeverfahren ausgeschrieben und die Vergabe der Aufträge läuft, so haben das die Betriebsräte immer gesehen, über den Preis. Ja, also das heißt, es gibt da ein Preisverfahren, ein Angebotsverfahren, wo der billigste Anbieter gewinnt. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Beschäftigten, die seit ein paar Jahren zum Glück einen Mindestlohn in der Weiterbildung erhalten. Das heißt aber, das ist ein Mindesteinstiegsgehalt und bedeutet für Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon 10 Jahre in dieser Weiterbildung arbeiten, dass sie durchaus auch beim Mindestlohn landen. Ja. Also was auch die Personalsuche jetzt in der Weiterbildung immer mehr erschwert, sehr schwierig, Sozialpädagogen zu finden. Die Vorgaben der Agentur für Arbeit bei der Auftragsvergabe ist aber gleich geblieben bei den Anforderungen an das Personal.
Ja, ja. Sind da die meisten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, sind die angestellt oder gibt es da nicht auch sehr, sehr viele Freiberufler, die vielleicht noch schlechter dran sind?
Gibt es. Also von Weiterbildungsträger zu Weiterbildungsträger etwas unterschiedlich. Gibt es die Festangestellten, dann gibt es einen großen Bereich der Honorarkräfte, Honorardozenten. Im großen Bereich der Prekärbeschäftigten, also befristet Beschäftigten, da ist so die ganze Bandbreite eigentlich unterwegs in diesen Unternehmen.
Es ist ja eigentlich so, dass die Beschäftigten jetzt in den großen Unternehmen oder auch den Freiberufler, dass die ja eigentlich eine ganz ähnliche Arbeit machen. Da gibt es ja dann auch entweder Fachfortbildungen, da gibt es überfachliche Fortbildungen, da geht es um Kommunikation, da geht es vielleicht auch um Bewerbungstraining, um Selbstdarstellung, Persönlichkeitsentwicklung. Aber diese Schere geht ja unheimlich auseinander. Ja. Auf der einen Seite freiberufliche Trainer, die jetzt in der betrieblichen Weiterbildung arbeiten, wo man ganz sicher mit Tageshonoraren von 1.500 bis 2.000 Euro rechnet. Und auf der anderen Seite ist man vielleicht dann als freiberuflicher Trainer in diesem öffentlich geförderten Bereich irgendwie unterwegs mit am Tag plus minus 100 Euro.
Richtig. Und
was hat die Gewerkschaft für Möglichkeiten? Was haben Sie als Betriebsrätin, Sie haben ja lange in dem Bereich gearbeitet, was haben Sie denn überhaupt für Möglichkeiten da zu steuern, gegenzusteuern?
Also wir haben versucht, tariflich was zu erreichen, das heißt über einen Haustarifvertrag, das war vor diesem Mindestlohn in der Weiterbildung, das war schon 2006, als wir einen Manteltarifvertrag dann erreicht haben. Wir wollten natürlich einen Entgelttarifvertrag erreichen, es war leider mangels genügend organisierter Kollegen damals nicht möglich, das heißt wir hätten uns einen zu schlechten Entgelttarifvertrag eingehandelt. Das wollte man dann nicht und da hat man das abgebrochen. Also das war immer das eine große Ziel, das tariflich zu regeln, die Bedingungen und da durchaus auch Quoten oder sowas da einzubringen für befristete Beschäftigung oder eben auch für Honorarkräfte. Also nur so einen gewissen Anteil Honorardozenten zum Beispiel oder nur eine gewisse Quote an befristet Beschäftigten. So weit sind wir nicht gekommen als Betriebsräte und Gewerkschaft. Also der Bereich der überbetrieblichen Weiterbildung ist ein sehr heterogener Bereich. Also da sind so viele unterschiedliche Personen, so viele unterschiedliche Qualifikationen und ganz viele unterschiedliche Interessen eben auch, sodass man ganz schwer da auch von einer einheitlichen Branche sprechen kann, die gleiche Interessen hat. So, das hat das Ganze immer sehr kompliziert gemacht.
Aber schlimm ist doch eigentlich, wenn also jetzt die Arbeitsagentur oder auch die Jobcenter, wenn die wirklich nur nach dem Preis schauen, dass sie nicht irgendwo in die Qualität gehen, sondern dass wirklich sich die verschiedenen Träger gegenseitig unterbieten.
Richtig, das sehen die Betriebsräte in der Weiterbildung genauso. Von der Agentur für Arbeit wird das völlig anders bewertet. Ja. Die sagen natürlich, es gibt ein ausgeklügeltes Verfahren, ein Punktesystem, wo die einzelnen Leistungen der Träger bewertet werden, wo Qualität bewertet wird, wo Nachhaltigkeit bewertet wird und so weiter und so fort. Also Vermittlungsquoten von Teilnehmern, Abbruchquoten, das fließt alles in diese Ausschreibungen mit ein. Das ist so, ist auch richtig. Nur was wir Betriebsräte in der Praxis immer feststellen mussten, dass dann halt doch sehr viel über den Preis entschieden wurde.
Das ist ja allgemein jetzt in der Pädagogik, genau, oder in der Andragogik, wie man die Erwachsenenbildung auch nennt, dann immer wieder Thema, dass diese Ergebnisse zu evaluieren sehr, sehr schwierig sind und nicht umsonst sind also auch PISA, TIMSS-Studien sehr unter Beschuss, weil sie letztlich dann methodisch etwas Unmögliches oder quasi Unmögliches versuchen. Das könnte man politisch machen, wenn man sagt, einerseits sollten die Dozentinnen und Dozenten besser verdienen, andererseits geht es um Qualität.
Richtig. Die GEW fordert seit vielen Jahren die überbetriebliche Weiterbildung als vierte Säule der Bildung zu verankern. Kindergarten, Schule, Hochschule, Weiterbildung. Mhm. Und erreichen lässt sich das sicherlich nur mit einem Weiterbildungsgesetz. Da gibt es auch konkrete Vorschläge der GEW zu einem Weiterbildungsgesetz. Und mir als Betriebsrätin, die sich wirklich lang mit der Thematik herumgeschlagen hat, erscheint das als der einzig sinnige Weg, diese öffentlich finanzierte Weiterbildung tatsächlich auch auf so einen öffentlich-rechtlichen Boden zu stellen von den Bedingungen her, sodass diese ganzen Weiterbildungsträger sich einfach dran halten müssen.
Gut, ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Was wäre die Sendung Bewegtes Lernen ohne die Kolumne von Xaver Stich? Heute ist er wieder mal ziemlich bärbeißig. Ja, Sie haben richtig gehört, bärbeißig. Das Wort steht sogar im Duden. In seinem heutigen Entwurf kontert er die Versicherungsmentalität, die hierzulande grassiert, auf seine ganz besondere Weise. Hören Sie selbst.
Wenn ein Seemann im 19. Jahrhundert in die Londoner Themse fiel, ist er nicht etwa ertrunken, sondern an den üblen Ausdünstungen und Giftdämpfen der Kloake erstickt, schreibt Ulrich Beck 1986 in seinem Buch Risikogesellschaft auf dem Weg in eine andere Moderne. Inzwischen wurde die andere Moderne längst überholt von der Postmoderne, der natürlich, wie bei der Industrie 4.0, eine Post-Postmoderne folgt, die aber, so wird gemutmaßt, auch schon wieder überholt ist. Heutige Risiken, darauf wollte Beck hinaus, sind meist nicht mehr so klar und direkt erfahrbar wie im vorvorigen Jahrhundert. Sie entziehen sich der unmittelbaren Wahrnehmung. Abstrakt und glatt gebügelt werden sie in Themen wie CO2, Glyphosat und Nitrat gegossen und in die einschlägigen Talkshows entsorgt. Während es also für die Londoner Bürger damals sinnvoll war, die noch recht schmalen Brücken über die Themse achtsam, am besten nüchtern zu überqueren, diskutiert man heute in Berlin und München Flussbäder an Spree und Isar. Damit ist nicht gemeint, dass sich alles zum Besseren gewendet hätte im Lauf der Jahre. Nein, es stellt sich vielmehr die Frage, wie wir heutzutage mit Risiken umgehen. Und für pädagogisch Engagierte, wie die uns anvertrauten Kinder und Jugendliche am besten an Risiken herangeführt werden. Einen interessanten Beitrag dazu kann man bei Willi Unseld nachlesen, der sich in den 1960er Jahren im kalifornischen Yosemite und im nepalesischen Himalaya mit einigen Erstbesteigungen einen Namen machen konnte. Unseld war später für Outward Bound USA, einem Erlebnispädagogikveranstalter, als Vortragsredner unterwegs.
Überliefert ist sein Rat an eine Mutter, der er auf die Frage, ob der erlebnispädagogische Kurs, den ihr Sohn besuchen sollte, sicher sei, so beantwortete, Zitat, I can't guarantee you your son don't die, but I can guarantee if you continue to stifle him, his soul will surely die. Stifle heißt übrigens einengen, ersticken. Man stelle sich vor, eine Erlebnispädagogin würde auf einem Elternabend einer deutschen Schule auf diese Weise Stellung beziehen. Man würde sie auf der Stelle für verrückt erklären. Phänotypisch verwandt mit Unsöld ist Werner Munter, ein Schweizer Bergführer und Lawinenexperte. Schon äußerlich passt der 74-Jährige so gar nicht in unsere Post oder sonst wie moderne mit seiner Hippie-Frisur und seinem zerzausten Bart, der ihm fast bis zum Bauchnabel reicht. In einem Interview empfahl er unlängst einen Risikounterricht in der Schule, wo man lernt, gute Risiken von schlechten Risiken zu unterscheiden. Wobei er offen ließ, was nun gut und was schlecht ist. Jedenfalls könne man in einer zivilisierten Gesellschaft nicht ohne Risiken leben. Für ihn sei Risiko Wahlfreiheit, was auch heißt, so Munter, Zitat, dass du richtig oder falsch entscheiden kannst. Würdest du immer richtig entscheiden, wärst du ferngesteuert, Zitat Ende. Auch wenn Werner Munter die Kategorie Risiko ziemlich individualisiert, was bei der Überquerung der Themse in früheren Zeiten sicher Sinn gemacht hätte, so trifft er doch ziemlich genau den Geist der Jetztzeit, in der, Vorsicht Klischee, nicht Helikopter, sondern SUV-Mütter ihre Filiusse bis an die Kindergartentür fahren, um im Rückwärtsgang dann... Nun ja, warten wir doch besser auf die Post-Post-Post-Moderne mit dem Internet der Dinge und der autonomen Mobilität. Denn dann haben wir endlich alle Risiken externalisiert.
Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die nächste Ausgabe hören Sie am 31. Januar, wie gewohnt um 17 Uhr. Wäre schön, wenn Sie uns wieder zuhören würden. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier, für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz und durch die Sendung führte sie Bettina Seifert.